Schönen guten Morgen euch allen. Schön, dass wir uns heute mit Gottes Wort beschäftigen dürfen. Wir kommen von Christi Himmelfahrt her, von dem Feiertag am Donnerstag. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet. Wie viel ihr über die Himmelfahrt von Jesus nachgedacht habt, weiß ich nicht. Aber darum möchte ich uns Gelegenheit geben, im Fall es nicht ausreichend war oder nicht viel war, dass wir das heute nachholen, auch wenn es ein paar Tage später ist. Gottes Wort ist immer lebendig und ich denke, gerade dieses Ereignis der Heilsgeschichte hat für uns eine besondere Bedeutung und ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen zu kurz kommt. Bei der Verkündigung, man lässt diesen Tag oft halt so verstreichen und denkt, ja, okay, alles klar. Aber ich denke, wir messen diesem Ereignis oft nicht die Bedeutung zu, die ihm gebührt. Und darum möchte ich gerade über die Bedeutung der Himmelfahrt von Jesus aus drei unterschiedlichen Gesichtspunkten heute sprechen und möchte dazu das Ereignis oder den Bericht dieses Ereignisses aus der Apostelgeschichte lesen. Ich lese nach der Schlachterübersetzung 2000. Apostelgeschichte 1, also gleich die ersten Verse aus der Apostelgeschichte. Zunächst einmal die ersten 5 Verse und dann noch 9-11. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Noch die Verse 9-11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Soweit Gottes Wort. Vater, wir danken dir für dein wunderbares, heiliges, ewiges Wort. Jesus, wir danken dir, dass wir uns auch heute Morgen versammeln dürfen und uns deiner Gegenwart sicher sein dürfen. Und Heiliger Geist, du bist auch da, der uns Christus verherrlicht, der uns das Wort Gottes lebendig macht und der uns in alle Wahrheit leitet. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst zum Reden, zum Hören, zum Aufnehmen dessen, was du uns heute sagen willst. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Die Himmelfahrt von Jesus ist, wie wir es ja im Grunde wahrscheinlich alle wissen, das Zwischenereignis, und wir haben es auch gerade gelesen, zwischen der Auferstehung von Jesus und Pfingsten. Pfingsten feiern wir nächsten Sonntag. Jesus kam vom Himmel herab, das feiern wir an Weihnachten, wissen wir auch, und er ging dahin wieder zurück, um seinen Platz zur Rechten des Vaters wieder einzunehmen. Das wird uns eben hier berichtet. Und es lohnt sich, über dieses Ereignis ein bisschen nachzudenken. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich wäre es ja undenkbar, wenn Jesus mit, sagen wir, 33 Jahren dann nach seiner Auferstehung wieder gestorben wäre und begraben worden wäre. Das wäre undenkbar gewesen. Und genauso, wenn Jesus durch ein übernatürliches Wirken Gottes auf diese Erde kam, auf übernatürliche Weise wurde er gezeugt, wie es ihm ja auch angemessen ist, so ist es ja auch zu erwarten, dass er auf übernatürliche Weise diese Erde wieder verlässt, eben weil er Gottes Sohn ist. Und Gott hat sich eben diese besondere, souveräne Weise ausgedacht, um Jesus eben vor den Augen der Jünger, also wirklich vor den Augen in der Gegenwart der Jünger, wieder zu sich in den Himmel zu nehmen. Und das hat wirklich etwas zu bedeuten. Und ich wünsche es mir sehr, dass uns das heute auffällt und neu lebendig wird. Auch wenn uns diese Begebenheit vielleicht ein bisschen befremdlich ist, dass Jesus einfach dann so verschwindet und dann noch nicht einfach nicht mehr da ist, sondern dass man ihn sogar beobachten kann, wie er zum Himmel fährt, so wie uns das hier berichtet wird, so ist sie doch ganz wichtig. Und zum anderen müssen wir auch wissen, dass es, egal ob es uns befremdlich ist oder nicht, für Gott überhaupt kein Problem ist, so etwas in die Wege zu leiten. Gott, der das Gesetz der Schwerkraft erfunden hat, der hat wann immer auch die Möglichkeit, dieses Gesetz wieder aufzuheben für bestimmte Situationen. Und ich möchte jetzt gar nicht Situationen erwähnen, wo das noch der Fall war. Aber Gott kann alles. Und für Gott ist es eben kein Problem, die Dinge so zu organisieren, dass es in seinen Plan, in seine Gedanken hineinpasst. Und so möchte ich heute mit euch kurz die Himmelfahrt von Jesus aus drei Gesichtspunkten betrachten, von ihrer Bedeutung her. Und zwar zunächst einmal, was für eine Bedeutung die Himmelfahrt für Jesus selbst hatte. Und das sind wirklich wesentliche Dinge. Und das möchte ich zu Anfang stellen, weil das zunächst einmal grundsätzlich ist. Wir müssen wissen, Jesus ist der erste Mensch, der auferstanden ist, ohne wieder zu sterben. Jesus hatte verschiedene Menschen auferweckt, auch im Alten Testament sind Menschen auferstanden, aber nachher dann irgendwann wieder gestorben. Und darum ist, wissen wir auch alle, dass das Grab von Jesus keine Pilgerstätte zu einem Leichnam, sondern eventuell zu einem leeren Grab. Und das ist auch nicht schlecht, wenn wir dahin fahren oder uns das ansehen. Aber Jesus lebt. Jesus lebt jetzt. Und ich denke, es war ganz wichtig für Gott, es den Jüngern klar zu machen, aber es geht darum, Jesus setzte sich zur Rechten Gottes zurück. Jesus lebt und ist Herr über alle Mächte und Gewalten. Sein Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, all diese Ereignisse waren von Gott geplante, vorausgesagte, heilsgeschichtlich wichtige Ereignisse, die sich erfüllen sollten, weil Gott das geplant hat und die sich erfüllt haben, so wie Gott das gesagt und geplant hat. Jesus war also lebendig zum Himmel aufgefahren, und wir lesen, ich möchte dazu zwei sehr schöne, interessante Verse lesen, den einen aus Markus 16, Vers 19, wo Markus ganz kurz dieses Ereignis berichtet, aber in einer sehr schönen, eindrücklichen Weise. Der Herr nun wurde, Markus 16, 19, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, mit den Jüngern nämlich, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Also so wie Markus das hier beschreibt, das ist so eine wirklich aktive Handlung. Jesus wurde zwar aufgenommen in den Himmel, aber er setzte sich zur Rechten Gottes. In einer absolut souveränen Weise als Sohn Gottes setzte er sich zurück auf den Platz, der ihm gehört hat. Und dort ist er auch jetzt. Wenn wir an Stephanus denken, dem ersten Märtyrer um Jesu Willen, von dem in Apostelgeschichte 7 berichtet wird, da wird sogar gesagt, dass Stephanus Jesus zur Rechten Gottes stehen sah. Auf jeden Fall ist Jesus zur Rechten Gottes. Petrus beschreibt das in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 22 ähnlich. Welcher Christus nämlich seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihm Engel und Gewalten und Kräfte untertan sind. Also Jesus sind alle Mächte und Gewalten genauso untertan wie auch Gott selbst, aber auch da wird erwähnt, Jesus sitzt zur Rechten Gottes auf Tuchfühlung, kann man sagen, mit Gott, wenn man sich diesen Ausdruck erlauben darf. In der unmittelbaren Nähe Gottes, auf dem Regentensitz Gottes, und Jesus demonstriert, dass er lebt, dass er seine Herrschaft beibehalten hat, wie er sie schon immer hatte, und sie ausübt von der rechten Seite Gottes. Er ist Herr, er ist König, und wir lesen es, das ist dann ein anderes Thema, dass Gott, der Vater, ihn sogar zum Richter über alles gesetzt hat. Also an Jesus führt kein Weg vorbei. Aber dann, Jesus sitzt nicht zur Rechten Gottes, um zu regieren, sondern Jesus tritt beim Vater für uns ein, für uns die Seinen. Das sagt die Bibel auch eindeutig und das finde ich so tröstlich und das, denke ich, muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, wenn wir an seine Himmelfahrt beziehungsweise an seine Position jetzt bei Gott nachdenken. 1. Johannes 2, Vers 1, da heißt es, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Nicht nur, wenn jemand sündigt, auch überhaupt haben wir jemanden, der für uns betet. Aber gerade wenn wir sündigen und an Jesus glauben und an das, was er für uns am Kreuz getan hat, dass er für unsere Schuld bezahlt hat, dann tritt er beim Vater für uns ein. Stellen wir uns das einmal vor. Da, wo er in Tuchfühlung zur Rechten des Vaters sitzt, da setzt er sich für uns ein. Hebräer 7, 25 heißt es ähnlich. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um sich für sie einzusetzen oder um für sie einzutreten. Eine kompakte Zusammenfassung des Evangeliums. Er kann erretten, und zwar nur die, die durch ihn zu Gott kommen. Es gibt keinen anderen Weg durch Christus zu Gott. Das ist die einzige Möglichkeit. Weil er für immer lebt, und darüber denken wir bei der Himmelfahrt eben, wie gesagt, besonders nach. Jesus lebt, sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für sie ein. Für die, die er errettet hat, für die, die an ihn glauben. Wie großartig. Und nur weil Jesus zur Rechten Gottes jetzt wieder ist und da für uns eintritt, nur deswegen ist er auch für alle zugänglich. Das ist ja sehr erfreulich, denn in den 33 Jahren, als er in Israel als Mensch lebte, war er eben nicht für alle persönlich zugänglich, sondern eben nur für die, die in dem Bereich gelebt haben. Aber Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, jetzt alle, egal wo wir wohnen, uns an ihn zu wenden und mit ihm zu sprechen. Und dann sagt uns die Bibel, dass er gegangen ist, um uns eine Stätte zu bereiten. Das hat jetzt sowohl etwas mit Jesus zu tun, als auch mit uns. Was das mit uns zu tun hat, werde ich gleich noch erwähnen. Aber wir sprechen jetzt über diesen Aspekt, was die Himmelfahrt von Jesus mit ihm selbst zu tun hat oder was seine Bedeutung sie für ihn selbst hatte. Und er sagt es, er geht uns eine Stätte zu bereiten. Er geht zum Vater, er geht in das Reich, er geht in das Haus des Vaters zurück, zur Rechten Gottes, wie gesagt. Mit anderen Worten, wir, die wir an ihn glauben, sind mit Gott versöhnt. Und für mich ist die wunderbarste Stelle im Blick auf die Himmelfahrt von Jesus In Johannes 20, Vers 17, das ist das Gespräch, das Jesus mit Maria hatte, wo er sie beauftragt, den Jüngern eine Botschaft weiterzusagen. Und ich möchte nicht den ganzen Vers lesen, nur diesen Teil, da sagt Jesus zu Maria: Ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus sagt: Ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Also das muss man sich wirklich, ich will mal sagen, auf der Zunge zergehen lassen, im Herzen zergehen lassen. Erstens einmal diese Identifikation, die Jesus mit uns macht, zum anderen aber, dass er sagt, wir haben den gemeinsamen Vater, das betont er hier ausdrücklich. Er ist gegangen zu unserem Vater, um uns dort eine Stätte zu bereiten. Darum ist Vatertag genau der richtige Ausdruck für den Himmelfahrtstag. Natürlich nicht so, wie die Welt ihn feiert und meint, sondern vom biblischen Standpunkt Vatertag, absolut richtig. Weil Jesus gesagt hat, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Und so wie Jesus vorausgesagt hatte, dass er zum Vater gehen wird und es eintraf, so wird auch seine Verheißung eintreffen, dass er wiederkommen wird. Und wir haben es hier von den Engeln gehört, wie sie in besonderer Weise darauf aufmerksam machen. Wir kommen auch gleich nochmal gleich drauf zurück. Darum ist die Himmelfahrt von Jesus ein sehr komplexes Ereignis, merken wir. Wir denken, dass Jesus von hier weg ist. Wir denken daran, dass er zu Rechten des Vaters ist. Wir denken daran, dass er wiederkommen wird. Überhaupt alles, was Gott geplant hat, was Gott getan hat, alle Ereignisse seines Heilsplans haben ihren Sinn, haben ihren Wert, ihre Bedeutung. Und es geht darum, dass wir das in uns aufnehmen, dass wir darüber nachdenken, dass wir dankbar dafür sind, dass wir uns freuen, dass wir uns Jesus öffnen, dass wir auf ihn warten und so weiter. Zweitens, die Himmelfahrt von Jesus zeigt uns auch etwas über den Rettungsplan Gottes grundsätzlich. Ich habe das eine oder andere schon erwähnt, aber es ist eine Sache, die besonders auffällt, wenn wir an die Himmelfahrt beziehungsweise an die Ankunft Jesu im Himmel denken, gerade weil sie uns auch in der Bibel nochmal in besonderer Weise beschrieben wird. Interessant ist, und die Bibelkenner wissen, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch die Nägelmale in seinen Händen hatte und sogar in seiner Seite. Wird uns in Johannes 20 beschrieben, obwohl er eine andere Art von Körper hatte. Bibelkenner wissen, dass Jesus nach seiner Auferstehung einen Auferstehungsleib hatte, der die Möglichkeit hatte, plötzlich in einem Raum zu erscheinen, plötzlich wieder zu verschwinden. Das wird uns von verschiedenen Situationen und Begegnungen mit den Jüngern berichtet. Also er hatte einen Auferstehungsleib, so einen Körper werden wir haben, die wir an Jesus glauben, nach der Entrückung, beziehungsweise wenn wir mit Jesus zurückkommen werden, während des tausendjährigen Reiches und hier regieren werden mit ihm zusammen, werden wir so einen Körper haben, der verschwinden kann, der wieder auftauchen kann. Aber interessant, dass Jesus in diesem Körper trotzdem die Nägelmale hatte, trotzdem die Wunde an seiner Seite hatte. Und das hat eine große Bedeutung. Es wäre ja für ihn überhaupt kein Problem gewesen, körperlich vollkommen wiederhergestellt aufzuerstehen. Einen perfekten Körper, eben einen Auferstehungsleib ohne irgendwelche Narben seines Opfertodes oder Merkmale seines Todes zu haben und dann so zum Himmel aufzufahren. Aber Gott hat es für richtig gefunden, das so zu planen. Nicht genug damit, dass Jesus hier auf der Erde seine Nägelmale hatte. Es wird uns sogar beschrieben, dass er im Himmel, als er als das Lamm Gottes angebetet wurde und wird, dass er sogar da seine Todeskennzeichen trägt. In Offenbarung 5, Vers 6 wird uns beschrieben, und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. In welcher Weise auch immer dort ersichtlich ist, dass er irgendwelche Merkmale des Todes, des Geschlachtetseins an sich trägt. Jedenfalls mit diesen Merkmalen ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Und das ist von entscheidender Wichtigkeit. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Hohepriester einmal im Jahr für das Volk Gottes Sühne tun sollte. Er sollte mit Blut in das Allerheiligste, mit Blut eines Tieropfers, in das Allerheiligste gehen und dieses Blut auf den Sühndeckel, auf die Bundeslade sprengen. Das sollte also die Zeremonie des ganzen Versöhnungsfestes sein, einmal im Jahr. Also das Blut sollte in die unmittelbare Gegenwart Gottes gebracht werden. Das war das Allerheiligste im Tempel, die Bundeslade erst recht als Symbol der Gegenwart Gottes. Und im Neuen Testament wird uns berichtet, dass Jesus unser Hohepriester ist. Ich lese Hebräer 9, die Verse 11 und 12. Da heißt es, als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Interessant, wie dieses Symbol des Alten Testamentes von dem hohen Priester, der das Tierblut auf den Sühnedeckel sprengte, wie dieses Symbol auf Jesus bezogen wird und wie von Jesus gesagt wird, er ist als unser hoher Priester in Gottes Heiligtum gegangen, in den Himmel, zur Rechten Gottes, mit den Merkmalen seines Todes, ein Lamm wie geschlachtet, um für uns vor Gott Sühnung zu erwirken, um quasi, ich will es mal so ausdrücken, Gott zu zeigen, dass er das Werk für uns vollbracht hat. Klar, Gott musste das nicht gezeigt werden, Gott wusste das und trotzdem war das offensichtlich notwendig, dass Jesus im Himmel als ein Lamm wie geschlachtet vor Gottes Thron erscheint. Und hier steht es ausdrücklich, ein für allemal, und er hat eine ewige Erlösung erlangt. Jeder, der daran glaubt, jeder, der Jesus Christus für sich persönlich als Opferlamm anerkennt, der sagt, ja, Jesus, du bist doch für meine Sünde gestorben. Ich danke dir dafür. Ich nehme das an. Ich glaube das. Der darf wissen, dass Jesus ein für allemal eine ewige Erlösung für dich vollbracht hat. Und jetzt verstehen wir auch, dass Jesus mit diesen Merkmalen des Todes als Fürsprecher für uns beim Vater eintritt, wenn wir sündigen. Wie großartig. Wir merken, was für eine Bedeutung die Himmelfahrt von Jesus hat. Jesus ist also unser Hohepriester, der, und hier steht's auch interessanterweise, er ging nicht mit dem Blut von Tieren zum Vater, sondern mit seinem eigenen Blut hat er uns erkauft. Er ging mit seinem eigenen Blut in Gottes Heiligtum und hat quasi es auf den Sühndeckel Gottes gesprengt, bildlich gesprochen. Und erst danach hat Gott dann den Heiligen Geist auf die Erde gesandt. Erst danach wurde seine Gemeinde mit dem Heiligen Geist getauft, so wie es ja Jesus vorausgesagt hatte. Interessant, Jesus musste zuerst mit seinen Wundmalen in den Himmel zum Vater gehen und dann wurde der Heilige Geist ausgesandt. Darüber lohnt es sich auch noch speziell nachzudenken, vielleicht nächsten Sonntag am Pfingsten. Aber ich möchte das mal so kurz formulieren. Erst in gereinigte Gefäße schickt Gott seinen Geist oder gießt Gott seinen Geist. Erst wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, wirst du den Heiligen Geist bekommen. Genauso wie diese beiden Ereignisse chronologisch hintereinander waren und somit ihre Bedeutung zeigen. Und ich komme zum dritten. Also wir haben gesehen, die Himmelfahrt von Jesus hat zunächst einmal eine Bedeutung für ihn selbst. Zum zweiten eine Bedeutung im Hinblick auf den Rettungsplan Gottes für uns Menschen. Und drittens, die Himmelfahrt von Jesus sagt doch etwas über uns und für uns. Hat auch also eine Bedeutung für uns. Gott sei Dank. Alles, was Jesus getan hat, hat eine Bedeutung für uns. Für uns seine Jünger, meine ich, nicht für uns Menschen. Für uns seine Jünger, die wir uns, hoffentlich alle, die wir hier sind, in die Reihe derer eingliedern können, die auch damals mit Jesus unterwegs waren, die, die an ihn geglaubt haben. Es wird uns nämlich berichtet, und wir haben es ja hier auch gelesen in unserem Text, dass eine Dienstübergabe von Jesus auf seine Jünger stattgefunden hat. Und im Grunde auch an uns. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sagte, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Zu Petrus sagt Jesus, weide meine Schafe. Und das sagt er auch allen, die einen Dienst als Gemeindepastor, als lokaler Gemeindepastor haben oder als Hausgruppenleiter oder einfach Menschen, die in irgendeiner Weise eine Verantwortung für andere Menschen tragen. Weide meine Schafe. Also ist eine Dienstübergabe. So wie mich der Vater gesandt hat, sage ich noch einmal, sagt Jesus, so sende ich euch. Setzt das Werk, das ich angefangen habe, fort. Ich gehe jetzt zum Vater, ich setze mich jetzt zurück zur Rechten Gottes, ich werde für euch beten, ich werde mich für euch einsetzen, ich bin euer Fürsprecher zur Rechten des Vaters, ich werde dort meine ganze Macht und Gewalt ausüben, aber ihr seid meine Repräsentanten, ihr seid meine Botschafter hier auf der Erde. Was für ein großartiges Wort, was für eine Verantwortung, was für eine Ehre. Jesus beauftragt uns, sein Werk fortzusetzen. Und er hat, feiern wir nächsten Sonntag, seinen Heiligen Geist gesandt, um uns dazu zu befähigen. Also es ist ein Vorrecht und eine Verantwortung zugleich. Das hat die Himmelfahrt im Blick auf unser Leben als Bedeutung in sich. Aber grundsätzlich sollen wir auch wissen, es gibt eine andere Welt. Es gibt eben den Himmel. Und wenn Jesus in den Himmel gefahren ist und wenn Jesus gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und ich komme nochmal zurück auf diesen Vers, so hat uns Jesus zum einen im Vater unser gelehrt zu beten, Vater unser im Himmel, aber er fuhr dann auch zum Vater im Himmel. Die Himmelfahrt von Jesus weist uns darauf hin, dass es eine andere Welt gibt, dass es eine Welt gibt, die die Bibel sogar als unsere Heimat bezeichnet. Wir haben vor einigen Monaten speziell über dieses Thema nachgedacht, darum will ich nicht mehr viel dazu sagen. Philipper 3, Vers 20, unsere Heimat aber ist im Himmel. Und ihr merkt diesen Zusammenhang, die Himmelfahrt Jesu hat zugleich mit uns etwas zu tun, weil unsere Heimat im Himmel ist. Wir sind hier nur Gäste und Fremdlinge. Und darum, die Himmelfahrt von Jesus soll uns wirklich darauf hinweisen, dass wir woanders hingehören. Dass Jesus einmal kommen wird, und die Engel haben es ja den Jüngern gesagt, um uns in die Heimat im Himmel zu holen. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Darüber dürfen wir uns freuen, darauf dürfen wir warten. Das ist der Platz für die Jünger von Jesus, und da werden wir Jesus sehen, wie er ist, und da werden wir ihm sogar gleich sein. Unbeschreiblich, unfassbar, Aber das ist Tatsache. Ich glaube es von ganzem Herzen und ich weiß, dass dieser Tag nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wir sehen also, Jesus ging um uns, dir und mir eine Wohnung beim Vater zu bereiten. Und darum, die Himmelfahrt von Jesus will uns auch zeigen, dass wir einmal auch entrückt werden, wie er entrückt wurde. In ähnlicher Weise. Die Bibel spricht davon, dass wir in einem Augenblick von dieser Erde verschwinden werden. Ich kann zwar nicht sagen, ob das nur in dem Tempo sein wird, dass man uns noch nachgucken kann. Ich denke eher nicht. Die Bibel sagt, dass in einem Augenblick sein wird, wo die Jünger von Jesus von dieser Erde verschwinden werden, wo sie entrückt werden zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, aber lasst uns an Himmelfahrt immer wieder daran denken, wir werden genauso entrückt werden, und zwar an den Ort, den Jesus uns vorbereitet hat. Wir haben also eine lebendige Hoffnung, die uns immer wieder beflügeln soll, die uns veranlassen soll, unsere Häupter zu erheben, egal ob Pandemie oder sonstige Dinge, die uns hier beschweren. Jesus sagt, wenn wir all das sehen, was sich in der Welt abspielt, sollen wir unsere Häupter erheben aufgrund unserer lebendigen Hoffnung, aufgrund dessen, dass Jesus da zur Rechten sitzt und auf uns wartet, als unser Bräutigam sich sehnt danach, dass wir endlich mal bei ihm sind. Und die Bibel sagt uns, dass sogar die ganze Schöpfung sich sehnt, dass die Kinder Gottes offenbar werden und ihren Platz einnehmen, den Gott ihnen bestimmt hat, und sie zurückkommen in die Bestimmung, die Gott sich von Anfang an ausgedacht hat. Selbst die Schöpfung sehnt sich danach, weil die Schöpfung seufzt unter der Last der Vergänglichkeit, fällt mir jetzt gerade ein, Römer 8. Wer will, kann es dann zu Hause nachlesen. Warum ist das so? Paulus beschreibt das in Epheser 2, Vers 6, eindrücklich, und damit möchte ich schließen. Das ist sehr, sehr interessant. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Epheser 2, Vers 6, da heißt es: Und Gott hat uns mit auferweckt, mit Christus nämlich, und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ein ganz besonderer Vers. Ich will fast sagen, ein geheimnisvoller Vers. Aber die Bibel beschreibt uns, dass das, was Jesus getan hat, sein Tod und seine Auferstehung, etwas mit uns zu tun hat, in dem Sinn, dass wir das glauben sollen. Wir haben das gerade am letzten Mittwoch in der Hausgruppe besprochen und das demonstrieren wir ja in der Glaubenstaufe, dass wir in der Taufe in dieses sogenannte Wassergrab getaucht werden, um zu zeigen, wir sind mit Christus gestorben und dann sind wir mit Christus wieder auferstanden, wir werden aus dem Wasser wieder herausgehoben. Und hier sagt es Paulus, und er hat uns mit auferweckt mit Christus, er hat uns ein neues Leben geschenkt, nicht genug damit, sondern er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Mit anderen Worten, wir haben schon bereits die Position, zur Rechten Gottes mit Christus zusammen zu regieren, bekommen. Die werden wir dann später noch tatsächlich ausüben, aber schon jetzt hat Gott uns Autorität gegeben, aus dieser Position her, und dann, das wäre jetzt wieder ein Thema für sich, dass uns Mächte und Gewalt nicht mehr knechten müssen, sondern dass wir darüber siegen dürfen, dass wir Autorität haben dürfen, dass wir gebieten dürfen im Namen Jesu, dass wir herrschen dürfen im Namen Jesu. Gerade diesen Begriff benutzt die Bibel in Römer 5, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir also über die Dinge des Lebens herrschen sollen, dass wir souverän darüber stehen sollen und nicht davon geknechtet werden. Diese Position hat uns Jesus erworben und Ich lese es noch einmal. Wir sind mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und das ärgert den Teufel. Das mag er überhaupt nicht, dass wir ihm gebieten, dass wir seine Werke zerstören. Aber nochmal zurück zu dem, was Jesus gesagt hat. So wie ich gesandt worden bin, so sende ich euch. Und im 1. Johannesbrief heißt es, dass Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er sagt, und so sende ich euch. Was für eine Berufung. Und wir merken, wie diese Dinge uns absolut direkt betreffen. Und ihr merkt, das sind nur Denkanstöße, aber wichtige Denkanstöße. Die Himmelfahrt von Jesus, eine riesige Bedeutung im Blick auf das, was Jesus wieder eingenommen hat, im Blick auf den Rettungsplan Gottes, den er für dich und für mich vollbracht hat. Er ist da mit seinen Nägelmalen als Lamm wie geschlachtet. Und dann im Blick auf uns selbst, wir haben einen Vater im Himmel, wir haben eine Heimat im Himmel, wir haben eine Position, die Jesus uns erworben hat und die wir jetzt auch schon in seinem Namen einnehmen dürfen. Darum ergibt sich daraus das nächste Thema: In seinem Namen dürfen wir Dinge tun. Wir dürfen in seinem Namen beten. Wir dürfen in seinem Namen auf Kranke die Hände auflegen. Wir dürfen in seinem Namen handeln. Wir sind seine Repräsentanten. Wie großartig, möge Gott uns die Augen öffnen, zum einen für das, was Jesus ist, für den Ort, wo Jesus jetzt ist, und zum anderen für das, was er uns an Identität, an Auftrag, an Kraft, an Freude, an Hoffnung, an Vaterhaus und so weiter erworben hat. Gott sei Lob und Dank, Jesus sei Lob und Dank für das, was er für uns getan hat. Herr Jesus, und so preise ich dich einfach. Herr, jedes Mal, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, so merken wir, wie es lebendig ist, wie es uns Leben vermittelt, wie es uns heraushebt aus den Sorgen und Nöten dieses Lebens und uns in eine Position bringt, die du uns erworben hast, im Glauben. Aber wir werden diese Position dann auch tatsächlich leibhaftig einnehmen, wenn der Tag gekommen ist. Danke, Herr, für diesen Ausblick. Danke, Herr, dass wir dich haben, der du einerseits sagst, ich bin mitten unter euch, ich bin bei euch, wo ihr euch in meinem Namen versammelt, und zum anderen bist du zur Rechten Gottes und vertrittst uns. Herr, wir preisen dich, wir erheben dich über so einem Heil, über so einem Rettungsplan, über solchen Gedanken, über solche Liebe, die du für uns hast. Und wir geben dir alle Ehre. Und Herr, das veranlasst mich, dir immer wieder neu mein Leben anzuvertrauen, dir aber mein Leben auch zu weihen, dir es zur Verfügung zu stellen, dass du dich verherrlichen kannst, dass du mich benutzen kannst, auch als einen Beauftragten, wie du damals die Jünger beauftragt hast. Danke, Herr, dass wir hier Salz und Licht der Welt sein dürfen, in deinem wunderbaren Namen. Amen.